Ihr Lieben, eine unserer Töchter wohnt in einer kleinen WG in Berlin-Mitte. Von ihrer Wohnung aus hat sie einen fantastischen Blick über die Stadt. Sie kann auf das neue Stadtschloss schauen, auf den Berliner Dom, auf die Museumsinsel und noch weiter weg, ist nur ein kleiner Ausschnitt, weiter weg bis zum Potsdamer Platz, bis zur Gedächtniskirche, sogar ein Teil von Lichterfelde, damals als wir noch diese Heizkraftwerkschornsteine hatten. Wahrscheinlich gibt es nur einen Ort, wo man einen besseren Ausblick über die Stadt hat, nämlich den Fernsehturm. Wenn ich bei ihr auf dem Balkon stehe, dann schaue ich runter und dann fahren da unten die Straßenbahnen. Gleich um die Ecke Riesenkreuzungen, die Stadtbahn, das zu sehen und zu hören. Und manches Mal, Vogelperspektive, kann man dann lautstarke Demos durch die Innenstadt beobachten. Und ständig, ihr glaubt gar nicht, ständig von irgendeiner Ecke her Martinshörner. Wenn man aus dem Haus selbst tritt, ist man mittendrin im pulsierenden Leben. Meine Tochter liebt es. Das ist so viel lebendiger, abwechslungsreicher, interessanter als das beschauliche Langwitz. Nun, ich mag es eher so. Ruhe und Weite. Die höchste Erhebung in der Gegend, ein Schafrücken. Herrlich. Und so ein Blick aus dem Fenster vom Esstisch, kommt jetzt gleich, finde ich genial, oder? Wer von euch mag das auch, so ein Blick? Ihr seid echte Berliner. Nun, so ein Urlaub in Nordfriesland, das ist eine Sache. Dauerhaft dort zu wohnen, ist schon eine ganz andere. Und wenn ich das so durchdenke, Ruhestand kommt ja bald, wollte man dann hingehen, ich glaube nicht, dass ich nach Nordfriesland gehe. Irgendwie bin ich dann doch zu sehr Städter. Ich mag es, in Berlin zu wohnen, wenn auch gleich am Rand der Stadt. Konkreter im beschaulichen Langwitz. Das ist so meine Welt von Stadt. Und natürlich, wir leben in einer Stadt, die ist enorm vielfältig. Die bietet an Möglichkeiten so viel wie wenige Städte in Deutschland. Ist reich an Geschichte und an Kultur. Aber vielleicht geht es euch ganz ähnlich. Wenn ich in die City reinfahre, dann ist mir das viel zu laut, zu hektisch, zu viel Bewegung, zu viel Undurchsichtiges. Das ist zu dreckig an manchen Stellen, zu durcheinander, zu schrill. Kennt ihr diese Ambivalenz, wenn ihr auf unsere Stadt schaut? Und was sind denn eure Gedanken bezüglich Berlin? Was seht ihr, wenn ihr auf Berlin schaut, vor eurem inneren Auge? Was taucht dort als erstes auf? Und was denkt ihr, wie schaut denn Gott auf unsere Stadt? Heute beenden wir unsere Predigtreihe und ich möchte mit euch über diese Fragen ein wenig nachdenken. Und zur Erinnerung, das sage ich immer wieder, weil es in unser Kopf und unser Herz hinein darf und soll und muss. Jesus hat uns eine echt coole Verheißung gegeben. Er hat gesagt, ihr als Gemeinde Kreuzkirche dürft ein Leuchtturm sein, von dem das Licht meiner Herrlichkeit ausstrahlt. Wir sind ein Leuchtturm neben vielen anderen in dieser Stadt. Aber die Sehnsucht Jesu ist es, dass wir uns mit ihm aufmachen und Menschen suchen, die schon offen sind in ihrem Herzen. Und dass wir dann nicht nur sagen, oh schön, dass du schon offen bist, sondern dass wir unsere Herzen und Türen öffnen. Advent, Türen. Und sie willkommen heißen. Und dass wir Jesus in uns ihnen nahe bringen, dass der Funke der Liebe Jesu überspringen kann. Wisst ihr, ein Wort hat mich sehr berührt in den letzten Tagen. Das ist der Monatsspruch von November. Da heute der 30. November ist, kann ich es nochmal guten Gewissens euch vorlesen. Dieses Wort hat mich total bewegt, weil es davon spricht, wie Gottes Herz über unsere Stadt aussieht. Hesekiel. Gott sagt, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Wenn ihr so Gedanken durch die Stadt geht oder euer Umfeld, wie viele Menschen fallen euch ein, auf die das zutrifft? Vielleicht trifft es auch auf euch selbst zu. Verwundet, schwach. Verirrt, also nicht mehr klar den Weg zu erkennen. verloren. Verlorenheit hat so viele Gesichter. Gottes Herz brennt dafür. Und er möchte das tun durch 800 Gemeinden, die er in Berlin hat. 800. Und wir sind eine davon. Das heißt, er möchte es auch durch uns tun. Und die Frage ist, können wir das glauben, dass er das tut? Können wir Gott glauben, dass er sagt, ihr seid als Gemeinde mir nicht nur wichtig für Langwitz, so die nächsten drei Straßen, sondern ihr seid mir wichtig für Berlin? Ich möchte mit drei Fragen in dieses Thema einsteigen. Die erste Frage, ist euch beim Lesen des Neuen Testaments schon einmal aufgefallen, dass das Neue Testament viel öfter von der Stadt als von der Gemeinde redet? 162 Mal Polis im Griechischen, Stadt. Und nur, in Anführungsstrichen, 114 Mal Ekklesia, Gemeinde. Nun bin ich ein bisschen vorsichtig, aus Begriffsstatistiken allein etwas abzuleiten und daraus eine Lehre zu machen. Aber eines wird schon deutlich, wenn wir uns das vergegenwärtigen. Für Gott sind die Städte wichtig. Gott schaut nicht nur auf seine Gemeinden in diesen Städten, sondern in gewisser Weise sind die Städte selbst ihm ein Gegenüber. Und damit bin ich bei der zweiten Frage. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in der Bibel Gott Städte direkt anspricht? Und zwar mit Du? Durch die alttestamentlichen Propheten hat Gott das oft getan. Ninive, Tyrus, Sidon, Babel und viele andere. Und selbst Jesus hat das getan. Bethsaida, Chorazin, Kapernaum. Und über Jerusalem, da haben wir so einen ganzen Abschnitt im Neuen Testament, da hat es ihm das Herz zerrissen und er hat geschrien fast, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Ich bin zu dir gekommen und ich wollte deine Kinder versammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Ihr aber habt nicht gewollt. Und schließlich lesen wir bei Jesaja, Gott tröstet die Stadt wie eine Mutter ihr Kind und spricht freundlich zum Herzen Jerusalems, trostvoll. All das bedeutet, Städte haben einen Platz im Herzen Gottes. Und das, obwohl sie voller Gegensätze sind. So wie wir sie auch erleben. Städte als Orte von Hektik, von Dunkelheit, von Sünde, aber auch Städte als Orte von Herrlichkeit und Anbetung Gottes. Berlin hat einen Platz im Herzen Gottes und Gott ringt um unsere Stadt, nicht nur um die Gemeinden, um unsere Stadt. Dritte Frage, ist es schon mal aufgefallen, dass die Bibel einen Weg der Menschheitsgeschichte beschreibt? Das Thema der Predigt lautet ja am Anfang ein Garten, am Ende eine Stadt. Das beschreibt diesen Weg. Am Anfang die ersten Menschen, Adam und Eva, dieser Garten Eden. Und Gott sagt, gestaltet ihn. Lebt eure Kreativität, die ich in euch gelegt habe, darin aus. Seid schöpferisch tätig an meiner Seite. Macht diesen Garten zu einem schönen Ort des Wohnens und zu einem Ort, wo ihr mir begegnet. Erinnert euch, Adam ging abends spazieren mit Gott durch den Garten. Und am Ende der Menschheitsgeschichte steht eine Stadt. Wir haben es gerade gehört. Die Stadt Gottes, das himmlische Jerusalem. Dieser Text malt so ein bisschen, den Thomas gelesen hat, diesen Horizont von Advent aus. Das sind ja Bilder, ohne dass es eine Landkarte ist. Wie sieht es denn aus in diesem Jerusalem? Bilder, die uns etwas vermitteln wollen von dem, was Gottes Gedanken sind und Gottes Ziel. Und wenn ihr es noch im Ohr habt, zunächst hat Johannes die Mauer beschrieben. Eine große und hohe Mauer. Damals, wenn antike Reisende unterwegs waren und auf Städte zugelaufen sind, haben sie immer nur die Mauer gesehen, weil die Mauern hoch waren. Die waren ein Symbol für den Schutz, den man in der Stadt finden konnte, für den Reichtum. Und dann blickt Johannes erst auf die Stadt. Und er beschreibt sie in so einem Sinnbild von Vollkommenheit. Wir kennen keine Stadt, die wie ein Kubus aussieht, mit gleich langen Ecken, Kanten. Das heißt auch nicht, dass das im Endeffekt so sein muss, aber es bedeutet etwas, es ist Vollkommenheit. Und diese Stadt hat 4 Seiten, an jeder Seite 3 Zahlensymbolik, 3 Tore und darauf die Namen der 12 Apostel. Und diese Mauer wird getragen von 12 Grundsteinen, auf denen 12 Stämme Israels, jetzt kommen die Apostel, auf denen die Namen der 12 Apostel sind. Das ist das Symbol für das Gottesvolk, das neue Gottesvolk. Juden und Nichtjuden versöhnt mit ihrem Gott und miteinander. Das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Ein neues Volk Gottes geschaffen. Mauern eingerissen. Versöhnung geschenkt. Diese neue Stadt Gottes strahlt das aus. Sie ist eine Stadt voller Herrlichkeit Gottes. Und dann beschreibt Johannes noch ein paar Details. Er sieht diese Stadt, wie sie gebaut ist, aus glasklarem Jaspis und durchscheinendem Gold. Durchscheinend, ausdrücklich. Das heißt, es gibt in dieser Stadt keine dunklen Ecken mehr. Keine Dreckecken. Könnt ihr euch das vorstellen, eine Stadt ohne dunkle Ecken? Ohne dunkle Wege, wo man denkt, oh nee, da will ich nicht lang gehen. Das ist unglaublich, oder? Das wird es nicht mehr geben. Und Gott selbst muss sich nicht mehr verbergen. Er ist da. In seinem herrlichen und heilsamen Licht durchstrahlt er alles. In dieser Stadt braucht es keinen Tempel mehr. Weil der heilige Raum der Gegenwart Gottes nicht mehr von der ganzen Unheiligkeit der Welt separiert werden muss. Gott selbst unter ihnen, ihr Licht. Ihr Lieben, das bewegt mich, wenn ich das lese, dann finde ich, das ist so fremd und so schön und so wunderbar zugleich. Gott wird unter ihnen ihr Licht sein. Es braucht keine Sonne, es braucht kein geschöpfliches Licht mehr. Gott selbst ist das Licht. Das ist das Ziel der neuen Schöpfung. Gott ist ihr Licht und ihr Leben. Das ist die Zukunft, auf die gehen wir zu. Und ich denke, wenn wir diese Texte lesen und uns das vergegenwärtigen, dann fällt uns das wie Schuppen von den Augen, dass wir sagen, gute Güte, wie sieht es nun in Berlin aus? Kannst du jede andere Stadt einsetzen? Dieser Unterschied, der ist mit Händen zu greifen. Und trotzdem ist es wahr, Gott liebt Berlin und jede andere Stadt und jedes Dorf. Er liebt die Städte und er ringt um sie. Und für uns, ihr Lieben, ist die Frage wichtig, was ist, wenn Gott Berlin liebt? Denn unser Platz in Berlin, zwischen dem Anfang und dem Ende, noch sind wir nicht am Ende. Was ist unser Platz darin? Und das möchte ich mit euch ein bisschen anreißen und einen Text aus dem Propheten Jeremia euch vorlesen, Kapitel 29. Dort heißt es, so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe. Und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ihr Lieben, diese Verse sind entnommen aus einem Brief, den hat Jeremia an die Israeliten geschrieben, die Nebukadnezar zuvor nach Babylon weggeführt hat, verschleppt. Und die nun da saßen, diesen Brief lasen, die hatten zuvor alles verloren. Ihr Land, ihr Haus, ihren Tempel, ihre Gottesdienste, ihre Hoffnung, ihre Identität, alles. Und sie konnten sich damit innerlich gar nicht abfinden. In den Texten der Bibel wird das deutlich, wie sehr sie damit gerungen haben. Sie hatten diese inständige Hoffnung, doch bald wieder aus diesem schrecklichen Albtraum aufzuwachen. Hoffentlich kommt jemand, zwickt mich im Arm und zack, ich bin wieder in Israel. Sie hatten dieses Gefühl, sie konnten gar nichts anderes denken, als das, das von Gott ganz schnell korrigiert werden müsste. Das kann nicht sein Gedanke sein, dass wir hier bei den Hauptfeinden, in deren Hauptstadt auch noch bleiben müssen. Undenkbar. Das wird Gott niemals zulassen. Und die Tage vergingen. Und aus Monaten wurden Jahre. Und irgendwann musste Israel sich mit dieser Situation abfinden, mit dieser Situation umgehen. Und sie hatten im Prinzip zwei Möglichkeiten dazu. Einmal die völlige Abgrenzung. Die völlige Anpassung, das kam für sie nicht in Frage. Wie passt der babylonische Gott Marduk zu ihrem Gott? Geht nicht, wollen sie nicht, können sie nicht. Oder aber eine weitgehende Abschottung. Sich fernhalten, ihr eigenes machen, Reste ihrer Identität bewahren. Und das taten sie. Sie blieben unter sich. Sie packten ihre Koffer gar nicht erst aus. Sie hatten eine Gemeinschaft aufgebaut, die sich darin eins war, kritisch auf Babylon zu schauen, abwertend über die Menschen dort zu reden. Denn das waren ja die Feinde. Sie waren ja Israel. Und in diese Stimmungslage hinein hat Jeremia diesen Brief geschrieben. Baut euch Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und genießt ihre Früchte. Heiratet und verheiratet eure Kinder. Sucht das Beste für die Stadt, in die ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie, damit es ihr gut geht. Denn wenn es dieser Stadt gut geht, wird es euch gut gehen. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen, was für ein Hammer das war für die Israeliten. Betet für die Stadt. Nicht im Moment für sich selbst, betet für die Stadt. Denn wenn es der Stadt gut geht, wird es auch euch gut gehen. Das war schon heftig. Und Gott sagt ihnen damit, übrigens, es war kein Irrtum. Ich habe euch nach Babylon geschickt. Und ihr dürft wissen, ihr werdet noch eine ganze Zeit dort bleiben. Darum packt endlich eure Koffer aus. Tretet aus dieser inneren und faktischen Abschottung von der Stadt heraus. Begreift, dass ich euch dorthin geschickt habe, weil ich den Menschen in Babylon nahe sein will. Also werdet Teil dieser Stadt, indem ihr ihre Anliegen zu euren macht und die bringt vor meinen Thron. Eben diese äußere Situation Israels, sie lässt sich mit unserer überhaupt nicht vergleichen. Aber vielleicht denke ich manchmal die innere schon. Frage, könnte es sein, dass wir Christen immer mal wieder dazu neigen, uns in eine eigene Subkultur zurückzuziehen? Wir beklagen oft die Erosion der Werte in der Gesellschaft und suchen reflexartig den Schutzraum derer auf, die dieselben Werte vertreten wie wir. Wir nörgeln über die Missstände, und in Berlin gibt es wirklich viele Missstände, scheuen uns aber, selbst Verantwortung zu übernehmen. Wir bemitleiden die Bedürftigen, denen wir in der Stadt begegnen, und sind dann doch wieder ganz froh innerlich, dass wir in unserem beschaulichen Langwitz wieder sind. Wir begegnen Menschen oder Initiativen in der Stadt mitunter mit einer gewissen Skepsis. Weiß man nicht, ob das so gut ist, ob die die richtigen Werte vertreten. So. Manchmal auch mit so einer Form überheblicher Ablehnung. Und wir verteidigen zugleich die Grenzen, über die hinaus wir nicht denken können oder wollen. Ihr Lieben, mich bewegt die Frage, könnte es vielleicht sein, dass Gott uns ganz ähnlich wie damals die Israeliten zumutet, einen Schritt zu gehen? nämlich herauszutreten aus dieser inneren Distanz zu der Stadt, in der wir leben. Aus diesem Kleingärtnertum. Ich habe meine Scholle und das ist mein Interesse. Darauf fokussiere ich mich. Das andere muss mich nicht interessieren. Ach, das ist die Welt. Könnte es sein, dass Gott uns bittet, werde Teil der Stadt, indem ihr ihre Anliegen erstmal wahrnehmt und dann vor meinen Thron tragt. Denn wer betet, der kann sich nicht mehr raushalten. Das ist Gottes Logik. Und ja, wenn wir auf diesen Ruf Gottes antworten, wird es herausfordernd sein, glaube ich fest. Sucht das Beste der Stadt und betet für sie, denn wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Merkt ihr, wie anders Gott über Babylon dachte, als die Israeliten es taten? Für sie war Babylon die Stadt der Feinde, das Zentrum der Esoterik. Finster, wirklich finster, war es auch, haben wir gar nicht. Ein Ort der Fremde, wo sie immer Fremde blieben, wo sie als Besiegte lebten, neudeutsch als Zugezogene. Das ist eine andere Realität bei uns, aber das beschreibt auch so diese Subkultur. Wir sagen mal, wir sind zugezogen, oder das sind die Zugezogenen. Gott sagt, sucht den Frieden der Stadt, Shalom. Das meint wirklich das Beste, was dem Leben dient. Dann wird es auch euch gut gehen. Und wer von euch die Bibel kennt, der wird sofort sagen, ah, Babylon, natürlich, da gibt es auch Gerichtsworte in der Schrift. Ja, die gibt es. Aber die setzen nicht außer Kraft, was Gott hier sagt. Nämlich, ich liebe die Menschen in Babylon. Meine lieben Israeliten, auch wenn ihr es nicht verstehen, nicht glauben könnt, ich liebe diese Menschen. Die sind meine Geschöpfe. Ich denke liebevoll über die Stadt, mit der ihr hadert und kämpft. Ich will sie durchdringen mit meiner Liebe und Vergebung. Warum tut Gott das so? Das lesen wir im Neuen Testament. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das schließt jede Stadt und jedes Dorf mit ein. Dass er seinen Sohn Jesus gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und noch etwas. Mit diesem Brief, den Jeremia schreibt, weitet er das Gottesbild der Israeliten. Die waren so am Boden zerstört, weil sie sagten, ja, der Tempel ist weg, Gott ist im Tempel, jetzt sind wir tausende Kilometer weit weg, Gott ist weg von uns. Das war ihre Logik. Und durch diesen Brief von Jeremia sagt Gott ihnen, nee, ich bin nicht weg. Ich bin mit euch mitgegangen. Ich bin auch in Babylon zu finden und an jedem anderen Ort in dieser Welt. Und selbst an den Orten, wo wir ihn vermutlich am wenigsten erwarten würden. Bei den Hungrigen und Durstigen, bei den Migranten und Armen, bei den Kranken und Gefangenen. Denn was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan, hat Jesus gesagt. Weil er dort zu finden ist, seine Logik. Dort ist er, es sind seine Brüder und Schwestern. Sucht das Beste für die Stadt Berlin und betet für sie. Ihr Lieben, an jedem 12. eines Monats möchten wir euch gewinnen, für Berlin zu beten. Wir haben uns dieser Initiative Berlin betet angeschlossen. Nicht, weil wir dachten, Mensch, was machen wir am 12. eines jeden Monats? Haben wir noch eine entscheidende Lücke in unserem Gemeindeprogramm? Wir haben auch nicht gedacht, boah, da sind Gemeinden dabei, da wollen wir in deren Liga mitspielen. Das steht uns als Kreuzkirche gut an. Nein, sondern Berlin braucht Gebet, diese Stadt braucht Gebet. Ihr habt sicher mitbekommen, vor 10 Tagen, glaube ich, war das, diese Nachricht, in Pankow haben 5 Jugendliche, 3 Kinder krankenhausreif geschlagen, wegen eines Handys. Und das ist doch kein Einzelfall, das können wir jeden Tag lesen. Und solange sowas in Berlin passiert, braucht diese Stadt unser Gebet. Und die Frage ist, willst du dich damit einklinken? Und jetzt meine ich nicht, dass das, 12. Mist, Mann, habe ich wieder vergessen. sondern dass du sagst, okay, ich bin hier in dieser Stadt, Gott hat mich hierher gesetzt. Was ist meine Verantwortung als Kind Gottes in dieser Stadt? Bete für sie. Ich glaube, wenn du beginnst, für diese Stadt zu beten, immer wieder zu beten, dann wird Gott deine Sicht auf Berlin verändern. Da, wo sie vielleicht ein bisschen einseitig war oder vielleicht ein bisschen frustriert, Gott wird dir zeigen, was er sieht. Und er wird dir eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Licht, Liebe und Rettung ins Herz geben. Gebet ist das eine. Und das andere, sucht das Beste der Stadt. Da wird es praktisch. Aber vermutlich, kaum habe ich das ausgesprochen, sind auch bei euch diese vertrauten Fragen wieder wach. Ach, was kann ich schon als kleines Licht in dieser großen Stadt, 4 Millionen, was kann ich da schon ausrichten? Was können wir als kleine Gemeinde in dieser Stadt bewegen? Wir sind allein völlig verloren in dieser Stadt. Wir sind nicht allein. Es gibt in dieser Stadt 800 Gemeinden. Nochmal 800. Das Reich Gottes durchzieht die ganze Stadt. Könnt ihr spüren oder ahnen, was für ein Segen das ist? Und dieser Segen ist schon da? Ihr Lieben, ich bin überzeugt, je mehr wir auf unsere Stadt sehen, diesen inneren Schritt gehen, umso klarer ist uns die Notwendigkeit, wir müssen uns mit Christen und Gemeinden dieser Stadt vernetzen. Das Bild, was Jesus dem Petrus gegeben hat, war das eines Fischernetzes. Du sollst Menschenfischer sein. Er hat nicht gesagt, hier, ich gebe dir eine Angel. Setz dich an den See und hol einen Fisch raus. Ein Netz, Vernetzung. Und ich glaube, je mehr wir auch einander als Geschwister in dieser Stadt wahrnehmen, umso mehr, umso näher rückt uns unsere Stadt. Umso freier wird unser Blick auf das, was Gott hier tun möchte. Als Leitung haben wir uns entschieden, dass wir als bewusst Partnergemeinde von Gemeinsam für Berlin sein wollen. Aus diesem einen Grund, weil uns diese Sehnsucht miteinander verbindet. Wir möchten, dass der Leib Christi geeint ist in dieser Stadt. Und dass Gott durch ihn in dieser Stadt sein Reich ausweitet. Sucht der Stadt Bestes und betet für sie. Der letzte Vers, den ich vorhin vorgelesen habe, ist wie so eine Verheißung dafür. Ich weiß, was für Gedanken ich habe, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Kurz formuliert, mit Jesus gibt es immer Zukunft. Immer. Das ist nicht genial. Für dich, für mich und für diese Stadt. Amen.